Wir nahmen den Segen unserer Freunde mit uns und pilgerten von Prag aus weiter. Wo ich nichts gesehen habe, kann ich dir natürlicherweise nichts erzählen. Nachtlager sind Nachtlager, und ob wir Schinken oder Wurst oder beides zugleich aßen, kann dir ziemlich gleichgültig sein. Es war ein schöner, herrlicher, frischer Morgen, als wir durch Kolin und durch die Gegend des Schlachtfeldes gingen. Daun wusste alle seine Schlachten mit vieler Kunst zu Postengefechten zu machen, und Friedrich erfuhr mehr als einmal das gewaltige Genie dieses neuen Kunktators. Wäre er bei Torgau nicht verwundet worden, es wäre wahrscheinlich eine zweite Auflage von Kolin gewesen. Die Gegend von Kolin bis Czaslau kam mir sehr angenehm vor. Vorzüglich geben die Dörfer rechts im Tal einen schönen Anblick. Die vorletzte Anhöhe vor Czaslau gewährt eine herrliche Aussicht rechts und links, vorwärts und rückwärts, über eine fruchtbare, mit Dörfern und Städten besäte Fläche. Mich deucht, es wäre hier einer der besten militärischen Posten. So leicht und richtig kann man nach allen Gegenden hinabstreichen. Und mich sollte es sehr wundern, wenn der Fleck nicht irgendwo in der Kriegsgeschichte steht. Nicht weit von Kolin aß ich zu Mittag in einem Wirtshause an der Straße, ohne mich eben viel um die Mahlzeit zu bekümmern. Meine Seele war in einer eigenen, sehr gemischten Stimmung, nicht ohne einige Wehmut unter den furchtbaren Szenen der Vorzeit. Da tönte mir aus einer Ecke des großen, finsteren Zimmers eine schwache, zitternde, einfach magische Musik zu. Ich gestehe dir meine Schwachheit. Ein Ton kann zuweilen meine Seele schmelzen und mich wie einen Knaben gängeln. Eine alte Böhmin saß an einem helleren Fenster uns gegenüber und trocknete sich die Augen. Und ein junges, schönes Mädchen, wahrscheinlich ihre Tochter, schien ihr mit Mienen und Worten sanft zuzureden. Ich verstand hier und da in der Entfernung nur einiges aus der Ähnlichkeit mit dem Russischen, das ich, wie du weißt, ehemals etwas zu lernen genötigt war. Die Empfindung bricht bei mir selten hervor, wenn mich nicht die Humanität allmächtig hinreißt. Ich helfe, wo ich kann, wenn ich es nur öfter könnte. Der Ton des alten Instrumentes, welches ein goldhaariger junger Kerl in dem anderen dunklen Winkel spielte, mochte auf die Weiberseelen stärker wirken und ihre eigentümliche Stimmung lebendiger machen. Es war nicht Harfe, nicht Laute, nicht Zither. Man konnte mir den eigentlichen Namen nicht nennen. Am ähnlichsten war es der russischen Balalaika. Mich deucht, schon andere haben angemerkt, dass die Straße von Prag nach Wien vielleicht die befahrenste von ganz Europa ist. Uns begegnete eine unendliche Menge Wagen mit ungarischen Weinen, Wolle und Baumwolle. Aber die meisten brachten Mehl in die Magazine bei Czaslau und weiterhin nach der Grenze. Die böhmischen Wirtshäuser sind eben nicht als die vorzüglichsten in Kredit, und wir hatten schon zwischen Dresden und Prag einmal etwas zynisch essen, trinken und liegen müssen. Man tröstete uns, dass wir in Deutschbrot ein sehr gutes Haus finden würden. Aber nie wurde eine so gute Hoffnung so schlecht erfüllt. Wir gingen in zwei, die eben keine sonderliche Miene machten, und konnten keine Stube erhalten. Die Offiziere, hieß es, haben auf dem Durchmarsche alles besetzt. Das mochte vielleicht auch der Fall sein, denn alles ging von der Armee nach Hause. Deswegen die unsicheren Wege. Im dritten legte ich missmutig sogleich meinen Tornister auf den Tisch und quartierte mich ein, ohne ein Wort zu sagen. Der Wirt war ein Kleckser und nannte sich einen Maler. Und seine Mutter ein Muster von einem alten, hässlichen, keifischen Weibe, das schon seit 40 Jahren aus der 6. Bitte in die 7. getreten war. Es erschienen nach uns eine Menge Juden, Glashändler, Tabulettkrämer und Kastenträger aller Art, von denen einer bis nach Sibirien an den Jenissei zu handeln vorgab. Die Gesellschaft trank, sang und zankte sehr hoch, ohne sich um meine Ästhetik einen Pfifferling zu bekümmern, und zur Nacht schichtete man uns mit den Hebräern so eng auf das Stroh, dass ich auf dem britischen Transport nach Columbia kaum gedrückter eingelegt war. Solche Abende und Nächte mussten schon mit eingerechnet werden, als wir zu Hause den Reisesack schnallten. Auf der Grenze von Mähren nach Österreich habe ich kein Zeichen gefunden. Nur sind sogleich die Wege merklich schlechter als in Böhmen und Mähren. Und mit den Weingärten scheint mir entsetzlich viel guter Boden verdorben zu sein. Ich nehme die Sache als Philanthrop und nicht als Trinker und Prozentist. Die Armen müssen billig eher Brot haben als die Reichen Wein. Und Äbte und Domherren können in diesem Punkte weder Sitz noch Stimme haben. Wie häufig gute Münze und vorzüglich Gold hier ist, davon will ich dir zwei Beispielchen erzählen. Ich bezahlte gestern meine Mittagsmahlzeit in guten Zehnern, die in Sachsen eben noch nicht sonderlich gut sind. Das sah ein Tabulettkrämer, machte mich aufmerksam, wie viel ich verlöre, und nahm hastig, da ich ihm versicherte, ich könne es nicht ändern und achte den kleinen Verlust nicht, die guten Zehner weg und legte dem Wirt, der eben nicht zugegen war, neue, schlechte Zwölfer dafür hin. Ein andermal fragte ich in einem Wirtshause, wo Reinlichkeit, Wohlhabenheit und sogar Überfluss herrschte und wo man uns gut beköstigt hatte, wie hoch die Dukaten ständen. Mir fehlte kleines Geld. Der Wirt antwortete sehr ehrlich: »Das kann ich Ihnen wirklich durchaus nicht sagen, denn ich habe seit 4 Jahren kein Gold gesehen. Nichts als schlechtes Geld und Papier. Und ich will Sie nicht betrügen mit der alten Taxe.« Der Mann befand sich übrigens mit schlechtem Gelde und Papier sehr wohl und war zufrieden, ohne sich um Dukaten zu bekümmern. Wien. Den zweiten Weihnachtsfeiertag kamen wir hier in Wien an, nachdem wir die Nacht vorher in Stockerau schon echt wienerisch gegessen und geschlafen hatten. An der Barriere wurden wir durch eine Instanz angehalten und an die andere zur Visitation gewiesen. Ich armer Teufel wurde hier in bester Form für einen Hebräer angesehen, der wohl Juwelen oder Brabanter Spitzen einpaschen könnte. Über die Physiognomen. Aber man musste doch den Casum in Terminis gehabt haben. Mein ganzer Tornister wurde ausgepackt, meine weiße und schwarze Wäsche durchwühlt, mein Homer beguckt, mein Theokrit herumgeworfen und mein Virgil beschaut, ob nicht vielleicht etwas französische Konterbande darin stecke. Und meine Taschen wurden betastet und selbst meine Beinkleider, fast bis an das heilige Bein, durchsucht. Alles sehr höflich. So viel nämlich Höflichkeit bei einem solchen Prozesse stattfinden kann. I must needs have the face of a smuggler. Ich muss offenbar das Gesicht eines Schmugglers haben. Meine Briefe wurden mir aus dem Taschenbuche genommen und dazu musste ich einen goldenen Dukaten eventuelle Strafe niederlegen, weil ich gegen ein Gesetz gesündigt hatte, dessen Existenz ich gar nicht wusste und zu wissen gar nicht gehalten bin. Du sollst kein versiegeltes Blättchen in deinem Taschenbuche tragen. Der Henker kann so ein Gebot im Dekalogus oder in den Pandekten suchen. Aus besonderer Güte, und da man doch am Ende wohl einsah, dass ich weder mit Brüsseler Kanten handelte, noch die Post betrügen wollte, erhielt ich die Briefe nach 3 Tagen wieder zurück, ohne weitere Strafe, als dass man mir für den schönen vollwichtigen Dukaten, nach der Kaisertaxe, von welcher kein Kaufmann in der Residenz mehr etwas weiß, neue, blecherne 12 Kreuzerstücke gab. Übrigens ging alles sehr freundlich und höflich her an der Barriere, auf der Post und auf der Polizei. Wieder alles vermuten, bekümmerte man sich um uns nun mit keiner Silbe weiter, als dass man unsere Pässe dort behielt und sagte, bei der Abreise möchten wir sie wieder abholen. Sobald ich meine Empfehlungsbriefe von der Post wiedererhalten hatte, wandelte ich herum, sie zu überliefern und meine Personalität vorzustellen. Die Herren waren alle sehr freundschaftlich und honorierten die Zettelchen mit wahrer Teilnahme. Gestern war ich bei Füger und hatte eine schöne Stunde wahren Genusses. Der Mann hat mich mit seinen Gesinnungen und seiner Handelsweise sehr interessiert. Er hatte eben Geschäfte und ich konnte daher seine offene Ungezwungenheit desto besser bemerken, denn er besorgte sie so leicht, als ob er allein gewesen wäre, ohne uns dabei zu vernachlässigen. Wer in den Zimmern eines solchen Mannes Langeweile hat, für den ist keine Rettung. Er hatte soeben seinen Achilles bei dem Leichnam des Patroklus vollendet, der nun auch gezeichnet und in Kupfer gestochen werden soll. Ich hatte die Stelle nur noch einige Tage vorher in meinem Homer gelesen. Du kannst also denken, mit welcher Begierde ich an dem Stücke hing. Es ist ein bezauberndes Bild. Der junge Held in Lebensgröße bei dem Toten, der bis an die Brust neben ihm sichtbar ist, scheint sich soeben von seinem tiefsten Schmerz zu erholen und Rache zu beschließen. Die Figur ist ganz nackt und scheint mir ein Meisterstück der Zeichnung und Färbung. Aber der Kopf ist göttlich. Du weißt, ich bin nicht Enthusiast, aber ich konnte mich kaum im Anschauen sättigen. Wenn meine Stimme etwas gelten könnte, würde ich mit der himmlisch-jugendlichen Schönheit des Gesichtes nicht ganz zufrieden sein. Der Held, der hier vorgestellt werden sollte, ist nicht mehr der Jüngling, den Ulysses unter den Töchtern Lykomedes hervorsuchte. Es ist der Pelide, der schon gefochten und gezürnt hat, der schon der Schrecken der Trojaner war. Um dieses zu sein, scheint mir der Kopf noch zu viel aus dem Gynäzeum zu haben. Mich deucht, der Mann sollte schon etwas vollendeter sein. Die Periode ist selbst nur sehr kurze Zeit vor seinem eigenen Tode. Ich bescheide mich gern und überlasse dieses den Eingeweihten der Kunst. Ein Sklave steht hinter ihm, auf dessen Gesicht man Erstaunen und Furcht liest. Mehr als alles andere war mir wichtig sein Zimmer der Messiade. Hier hängt fast zu jedem Gesange eine Meisterzeichnung, an der sein Geist mit Liebe und Eifer gearbeitet hat. Er sagte mir, dass er vor Angst einige Wochen nicht zum Entschlusse habe kommen können, was er mit dem Gedicht anfangen solle, bis auf einmal die ganze Reihe der Szenen sich ihm dargestellt habe. Es sind 20, und nur von vieren hat Göschen die Kupfer zu seiner schönen Ausgabe erhalten. Es wäre wert, dass Göschen mit seinem gewöhnlichen Enthusiasmus für Wahrheit und Schönheit in der Kunst mit wackeren Künstlern sich entschlösse, sie dem Publikum alle mitzuteilen. Aber die Unternehmung würde keinen kleinen Aufwand erfordern, wenn Füger auf keine Weise leiden sollte. Figuren und Gruppen sind vortrefflich, die apostolischen Gesichter bezaubernd und Judas mit dem Satan grässlich charakteristisch, ohne Karikatur. Vorzüglich hat mich das Blatt gerührt, wo der Apostel nach dem Tode des geliebten Lehrers den Weibern die Dornenkrone bringt. Die Stelle ist ein Meisterwerk des Pathos im Gedicht. Das hat der Künstler gefühlt und sein Gefühl mit voller Seele der Gruppe eingehaucht. Der Eifer des Kaiphas ist ein Feuerstrom und der Hauptmann der Römer gleicht einem, der in seinem Schrecken es noch zeigt, dass er zu dem alten Kapitol gehört. Am wenigsten hat mich das erste und letzte Blatt befriedigen wollen, weil ich mich mit der Personifizierung der Gottheit nicht vertragen kann. Man nehme das Ideal noch so hoch, es kommt immer nur ein Jupiter Olympius. Und diesen will ich nicht haben, er ist mir nicht genug. Christus ist das erhabenste Ideal der christlichen Kunst. Er ist selbst nach der orthodoxesten Lehre noch unser Bruder. Bis zu ihm kann sich unsere Sinnlichkeit erheben, aber weiter nicht. Unsere Apostel und Heiligen sind die Götter und Heroen des alten Mythos. Bis zu Platos einzig wirklichem Wesen hat sich auch kein griechischer Künstler emporgewagt. Der olympische Jupiter ist der homerische. Ich wünschte Klopstock und Wieland nur eine Stunde hier in diesem Zimmer. Sie würden Lohn für ihre Arbeit finden und Füger für die seinige. Ich muss dir noch über zwei Stücke von Füger etwas sagen, die ich in den Zimmern des Grafen Fries antraf und die du vielleicht nicht kennst. Die beiden Gemälde sind ziemlich neu, denn das erste ist nur 2 Jahre alt und das zweite noch jünger. Das erste ist Brutus der Alte, wie er seine Söhne verdammt, und der Moment ist das furchtbare Expedi Securis, entblöße die Beile. Man muss das Ganze mit einem Blicke umfassen können, um die Größe der Wirkung zu haben, die der Künstler hervorgebracht hat. Jede Beschreibung, die auseinandersetzt, schwächt. Das Stück ist reich an Figuren, aber es ist keine müßig. Sie gehören alle zur Katastrophe oder nehmen Anteil daran. Alles ist richtiger, eigentümlicher Charakter, vom Konsul bis zum Liktor. Alles ist echt römisch und schön und groß. Ich darf nicht wagen zu beschreiben, es muss gesehen werden. Vorzüglich rührend für mich war eine sehr glückliche Episode, die, soviel ich mich erinnere, der alte Geschichtsschreiber nicht hat oder wenn er sie hat, wirkt sie hier im Bilde mächtiger als bei ihm in der Erzählung. Ein ziemlich alter Mann steht mit seinen zwei Knaben in der Entfernung und deutet mit dem ganzen Ausdruck eines flammenden Patriotismus auf den Richter und das Gericht hin, als ob er sagen wollte, bei den Göttern so müsste ich gegen euch sein, wenn ihr würdet wie diese. Vater und Söhne sind für mich unbeschreiblich schön. Das zweite Stück ist Virginius, der soeben seine Tochter geopfert hat, das Messer dem Volke und dem Dezemvir zeigt und als ein furchtbarer Prophet der künftigen Momente nur einen Augenblick dasteht. Dieser Augenblick war einzig für den Geist des Künstlers. Die beiden Hauptfiguren Virginius und Appius Claudius sind in ihrer Art vortrefflich, aber unbeschreiblich schön, rührend und von den Grazien selbst hingehaucht ist die Gruppe der Weiber, die das sterbende Mädchen halten. Diese bekümmern sich nicht um den Vater, nicht um den tyrannischen Richter, nicht um das Volk, um nichts, was um sie her geschieht. Sie sind ganz allein mit dem geliebten Leichnam beschäftigt. Eine so reizende Verschlingung schwebte selten der Seele eines Künstlers vor. Nimmt man nun noch die Vollendung und Zartheit der Figuren und das Pathos des Augenblickes dazu, es ist eine der schönsten Kompositionen aus der Seele eines Künstlers, den der Genius der hohen und schönen Humanität belebte. Ich würde niederknien und anbeten, wenn ich die Römer nicht besser kennte. Du weißt aber schon hierüber meine etwas ketzerische Denkungsart. Als Philanthrop betrachtet möchte ich lieber in Russland leben, an der Kette der dortigen Knechtschaft, als unter dem Palladium der römischen Freiheit. Von dem Wiener Theaterwesen kann ich dir nicht viel Erbauliches sagen. Die Gesellschaft des Nationaltheaters ist abwechselnd in der Burg und am Kärntner Tor und spielt so gut sie kann. Man gab eben das Trauerspiel Regulus. Ich gestehe dir, dass es mir ungewöhnlich viel Vergnügen gemacht hat. Vielleicht schon deswegen, weil es einen meiner Lieblingsgegenstände aus der Geschichte behandelte. Ich halte das Stück für recht gut. Die Italiener sind verhältnismäßig nicht besser. Man trillert sehr viel und singt sehr wenig. Der Kastrat Marchesi kombabusiert einen Helden so unbarmherzig in seine eigene verstümmelte Natur hinein, dass es für die Ohren eines Mannes ein Jammer ist. Und ich begreife nicht, wie man mit solcher Unmenschlichkeit so traurige Missgriffe in die Ästhetik hat tun können. Das mögen die Italiener wie vielen anderen Unsinn bei der gesunden Vernunft verantworten, wenn sie können. Ich meinesteils will keine Helden, die uns entmannt und kaum noch mädchenhaft, sogleich den Mangel ihrer Kraft im ersten Tone quiekend melden und ihre lächerliche Wut im Schwindel durch die Fistelhöhen von ihrem Brett herunterkrähen, wie Meister Hahns gekappte Brut. Wenn ich des Hämlings Singsang nicht wie die Taranteltänze hasse, so setze mich das Himmelsstrafgericht mit ihm in eine Klasse. Schikaneda treibt sein Wesen in der Vorstadt an der Wien, wo er sich ein gar stattliches Haus gebaut hat, dessen Einrichtung mancher Schauspieldirektor mit Nutzen besuchen könnte und sollte. Der Mann kennt sein Publikum und weiß ihm zu geben, was ihm schmeckt. Sein großer Vorzug ist Lokalität, deren er sich oft mit einer Freimütigkeit bedient, die ihm selbst und der Wiener Duldsamkeit Ehre macht. Ich habe auf seinem Theater über die nationalen Narrheiten der Wiener Reichen und Höflinge Dinge gehört, die man in Dresden nicht dürfte laut werden lassen, ohne sich von höherem Orte eine strenge Weisung über Vermessenheit zuzuziehen. Mehrere seiner Stücke scheint er im eigentlichsten Sinn nur für sich selbst gemacht zu haben. Und ich muss bekennen, dass mir seine barocke Personalität als Tiroler Wastl ungemeines Vergnügen gemacht hat. Es ist den Wienern von feinem Ton und Geschmack gar nicht übel zu nehmen, dass sie zuweilen zu ihm und Kasperle herausfahren und das Nationaltheater und die Italiener leer lassen. Seine Leute singen für die Vorstadt verhältnismäßig weit besser als jene für die Burg. Die Kleidung ist an der Wien meistens ordentlicher und geschmackvoller als die verunglückte Pracht dort am Hofe, wo die Stiefeletten des Heldengefolges noch manchmal einen sehr ärmlichen Aufzug machen. Solange Schikaneder Possen, Schnurren und seine eigenen tollen Operetten gibt, wo der Wiener Dialekt und der Ton des Ortes nicht unangenehm mitwirkt, kann er auch Leute von gebildetem Geschmack einigemal vergnügen. Aber wenn er sich an ernsthafte Stücke wagt, die höheres Studium und durchaus einen höheren Grad von Bildung erfordern, muss der Versuch allerdings immer schlecht ausfallen. Aber hier wird er vielleicht sagen, ich arbeite für mein Haus. Da wieder ist denn nichts einzuwenden. Nur möchte ich dann nicht zu seinem Hause gehören. Er will aber höchstwahrscheinlich für nichts weiter gelten als für das Mittel zwischen Kasperle und der Vollendung der mimischen Kunst im Nationaltheater. Die Herren Kasperle und Schikaneder mögen ihre subordinierten Zwecke so ziemlich erreicht haben. Aber das Nationaltheater ist, so wie ich es sah, noch weit entfernt, dem ersten Ort unseres Vaterlandes und der Residenz eines großen Monarchen durch seinen Gehalt Ehre zu machen. Den Herrn Kasperle aus der Leopoldstadt hat, wie ich höre, der Kaiser zum Baron gemacht. Und mich deucht, der Herr hat seine Würde so gut verdient als die meisten, die dazu erhoben werden. Er soll überdies das wesentliche Verdienst besitzen, ein sehr guter Haushalter zu sein. Über die öffentlichen Angelegenheiten wird in Wien fast nichts geäußert. Und du kannst vielleicht monatelang auf öffentliche Häuser gehen, ehe du ein einziges Wort hörst, das auf Politik Bezug hätte. So sehr hält man mit aller Strenge ebenso wohl auf Orthodoxie im Staate wie in der Kirche. Es ist überall eine so andächtige Stille in den Kaffeehäusern, als ob das Hochamt gehalten würde, wo jeder kaum zu atmen wagt. Da ich gewohnt bin, zwar nicht laut zu enragieren, aber doch gemächlich unbefangen für mich hinzusprechen, erhielt ich einige Male eine freundliche Weisung von Bekannten, die mich vor den Unsichtbaren warnten. Inwiefern sie recht hatten, weiß ich nicht. Aber so viel behaupte ich, dass die Herren sehr Unrecht haben, welche die Unsichtbaren brauchen. Einmal spielte meine unbefangene Sorglosigkeit fast einen Streich. Du weißt, dass ich durchaus kein Revolutionär bin, weil man dadurch meistens das Schlechte nur schlimmer macht. Ich habe aber die Gewohnheit, die Wirkung dessen, was ich für gut halte, zuweilen etwas lauter werden zu lassen, als es vielleicht gut ist. So hat mir der Marseiller Marsch als ein gutes musikalisches Stück gefallen. Und es begegnet mir wohl, dass ich ohne irgendetwas Bestimmtes zu denken, ebenso wie aus irgendeinem anderen Musikstücke, einige Takte unwillkürlich durch die Zähne brumme. Dies geschah auch einmal, freilich sehr am unrechten Orte, in Wien und wirkte natürlich wie ein Dämpfer auf die Anwesenden. Mir war mehr bange für die guten Leute als für mich, denn ich hatte weiter keinen Gedanken, als dass mir die Musik der Takte gefiel und selbst diesen jetzt nur sehr dunkel. Ich erinnere mich eines drolligen, halb ernsthaften, halb komischen Auftrittes in einem Wirtshause, der auf die übergroße Ängstlichkeit in der Residenz Bezug hatte. Ein alter, ehrlicher, eben nicht sehr politischer Oberstleutnant hatte während des Krieges bei der Armee in Italien gestanden und sich dort gewöhnt, recht jovialisch lustig zu sein. Seine Geschäfte hatten ihn in die Residenz gerufen, und er fand da an öffentlichen Orten überall eine Klosterstille. Das war ihm sehr missbehaglich. Einige Tage hielt er es aus, dann brach er bei einem Glase Wein echt soldatisch laut hervor und sagte mit recht drolliger Unbefangenheit, »Was zum Teufel ist denn das hier für ein verdammt frommes Wesen in Wien? Kann man denn hier nicht sprechen? Oder ist die ganze Residenz eine große Kartause? Man kommt ja hier in Gefahr, das Reden zu verlernen. Oder darf man hier nicht reden? Ich habe so etwas gehört, dass man überall lauern lässt. Ist das wahr? Hole der Henker die Mummerei. Ich kann das nicht aushalten und ich will laut reden und lustig sein.« Du hättest die Gesichter der Gesellschaft bei dieser Ouvertüre sehen sollen. Einige waren ernst, die anderen erschrocken. Andere lächelten, andere nickten gefällig und bedeutend über den Spaß. Aber niemand schloss sich an den alten Haudegen an. »Ich werde machen«, sagte dieser, »dass ich wieder zur Armee komme. Das tote Wesen gefällt mir nicht.« Als die Franzosen bis in die Nähe von Wien vorgedrungen waren, soll sich die Magnaten und ihre Kreaturen etwa ausgenommen, niemand vor dem Feinde gefürchtet haben. Aber desto größer war die allgemeine Besorgnis vor den Unordnungen der zurückgeworfenen Armee. Dr. Gall hat eben einen Kabinettsbefehl erhalten, sich es nicht mehr beigehen zu lassen, den Leuten gleich am Schädel anzusehen, was sie darin haben. Die Ursache soll sein, weil diese Wissenschaft auf Materialismus führe.